Wissen, was ist? Der Newsflix-Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
Als wir das letzte Mal in dieser lauschigen Runde zusammengesessen sind, ist es 2 Monate her. Nur 2 Monate. Es ist gerade ÖVP-FPÖ geplatzt und es hat wieder ausgeschaut, als würde eine ÖVP- und SPÖ-Regierung kommen. Jetzt ist diese Regierung schon 50 Tage im Amt, also mehr als 50 Tage. Die Zeit vergeht ziemlich. Wir können jetzt eine erste Bilanz ziehen und ein bisschen auf die Wien-Wahl schauen. Darüber wollen wir heute reden. Mein Gast ist Gott sei Dank wieder einmal Peter Hayek, Meinungsforscher, Politikexperte und nebenberuflich mit einem eigenen Podcast das Orakel tätig. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Herr Nusser, für die nette Entrierung.
Hayek, es sind ja ereignisreiche Tage hinter uns. Wie war denn Ihr Ostern?
Ja, das ist natürlich, also grundsätzlich war es sehr nett, für mich natürlich als Rapid-Fan ein mentales Tief.
Ein Osterei.
Ein echtes Osterei, 2 Ostereier eigentlich noch dazu, mit einem Kärntner Osterei auch noch verbunden.
Sonst
alles gut.
Ja. Wo waren Sie denn, als die Todesnachricht vom Papst gekommen ist?
Daheim irgendwo.
Ich frage das deshalb, weil sich naturgemäß die Frage ergibt, ist Österreich noch ein katholisches Land oder tun wir nur so?
Wenn wir es vom Taufschein Christentum her beurteilen wollen, dann sind wir ein Land, das seine katholischen Traditionen pflegt, aber sicher nicht mehr intensiv und inbrünstig lebt. Und insofern sind wir ja natürlich ein katholisch geprägtes Land, wo aber natürlich in den letzten, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, aber natürlich auch schon eigentlich seit Jahrhunderten eine Säkularisierung eingesetzt hat und die sich halt natürlich weitgehend fortsetzt.
Ich frage das deshalb, weil wir eine Woche Berichterstattung hatten, dass immer weniger Kinder in den Pflichtschulen katholisch sind. Und die Woche drauf hatten wir eine Berichterstattung, die leicht überschießend ist, was das Papstbegräbnis betrifft. Also diese beiden Dinge unter den Hut zu bekommen, ist nicht so ganz einfach.
Naja, aber das, was den Tod von Franziskus betrifft, das ist ja ein, sorry to say that, für jene, die tatsächlich betroffen sind, aber es ist halt einfach ein Medien-Event und das Ganze läuft natürlich auch bis zum gewissen Grad unter Infotainment. Abgesehen davon, dass natürlich der Vatikan noch immer etwas Mystisches und Mythisches ausstrahlt und das noch immer etwas Geheimnisvolles hat und wie das abläuft. Und dann kommt natürlich dieses übliche dann Taktieren bei der Papstwahl hinzu. Und das ist schlicht und ergreifend spannend. Ist eigentlich schon fast wie eine Netflix-Serie.
Mhm. Kehren wir zu den österreichischen Päpsten zurück. Wir haben jetzt 50 Tage Regierung. Was taugt denn die neue Regierung, beziehungsweise taugt sie Ihnen?
Das sage ich immer, wie sie mir gefällt, das ist eine Nebensächlichkeit. Aber was wir aus den Umfragen bis dato wissen, dass die Menschen in eine Warteposition gegangen sind und in eine abwartende, freundliche Position. Also das heißt, um das mal in Zahlen zu gießen, die letzte Regierung hatte eine Negativbeurteilung ihrer Arbeit von über 70% und jetzt sind es nur noch über 40%. Das heißt, das sind 30 Punkte, die einen Rückgang auf der Negativseite hat, die sich aber nicht gleichbedeutend auf der positiven Seite niedergeschlagen haben, sondern in die Richtung gegangen sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das weiß ich jetzt nicht. Wir haben aber einen Zuwachs auch auf der positiven Seite von in Mitte der 20er bis in die Mitte der 30er. Also das heißt, wenn wir jetzt ganz salopp sagen, haben wir 35 zu 40 positiv versus negativ Nennungen und das ist um ein Hauseck besser als die letzte Regierung.
Aber ist es nicht sehr seltsam? Wir haben, also Österreich zieht ja mehr oder weniger alle Krisen an sich, also egal, ob man jetzt Wirtschaftskrise, Budgetkrise, sogar die Maul- und Klauenseuche, also wir haben alles, was das Land und die Welt zu bieten hat. Und trotzdem sind die Menschen positiver dieser neuen Regierung gegenüber als der vorhergehenden. Warum ist das so?
Naja, weil oft zitiert, jeden Anfang ein Zauber inne liegt, wobei der Zauber, glaube ich, sich ein bisschen in Grenzen, weil er verstaubter Zauber ist. Aber ich glaube schon, dass die Menschen sagen, so jetzt müssen wir denen schlicht und ergreifend mal die Möglichkeit geben, sich zu behaupten. Ich finde das auch eine sehr reife und erwachsene Haltung von Wählerseite. Es ist ja nicht so, dass wir überschäumend positiv sind, aber wann sind wir das schon? Muss man auch wieder dazu sagen. Also das kommt auch sehr, sehr selten vor. Also insofern verwundert mich diese Haltung jetzt nicht. Und was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn Sie das richtig attestiert haben, IWF, Österreich ist das einzige Industrieland, das in einer Rezession ist. Und das auch schon so sehr lange Zeit. Aber trotzdem ist es ein wohlhabendes Land mit ordentlichen demokratischen Strukturen, mit einem, auch wenn es viele Probleme gibt, mit einem trotzdem ordentlichen Bildungssystem, Gesundheitssystem, Pensionssystem. Das wissen die Menschen am Ende des Tages schon.
Aber ist es nicht auch seltsam, dass so betont wird, dass die miteinander so freundlich umgehen? Also reicht in Österreich jetzt, um auch etwas salopp zu sagen, die sind nett zueinander, dass das ein Erfolgsrezept ist?
Ja, mein Gott, manchmal ist das Leben unglaublich banal.
Wird sich das jetzt ändern, weil es wird natürlich der Mai ein blutiger Finanzmonat werden. Die Budgetrede des Finanzministers steht an. Es gibt ein Doppelbudget, also es wird auch Sparmaßnahmen natürlich geben. Wird sich das dann schlagartig ändern oder sind die Menschen dann immer noch dankbar, dass ihnen Geld weggenommen wird?
Es ist relativ einfach. Die Menschen müssen es spüren. Also ich sage nicht, dass sich jetzt das Budget so ausgestaltet ist, dass die Menschen es spüren müssen, sondern reagieren nur dann, wenn wir etwas nachhaltig spüren. Das merken wir ganz besonders, wenn Finanzminister der Vergangenheit immer gesagt haben, die allergrößte Steuerreform der Zweiten Republik und das bringt so und so viel Milliarden Euro. Und wir haben das immer dann wieder erlebt in den Umfragen, dass wir die Menschen dann nach einigen Monaten, wenn dann auch diese Reformen gegriffen haben, gefragt haben, wie viel ist ihnen denn am Ende des Tages übergeblieben im Geldbeutel? Erstens konnten es die Menschen nie quantifizieren und zweitens haben wir dann nachgefragt und haben gesagt, na, gefühlsmäßig. Wurde die Situation besser, wurde sie schlechter? Und es war dann sehr, sehr indifferent. Und ich glaube, dass es aber nicht nur ist, wenn es quasi positive Reformen gibt, sondern auch, wenn es negative Reformen gibt. Auch dann muss man es erst spüren. Naja, und da stellt sich halt die Frage, wer spürt tatsächlich die veränderte den veränderten Förderumstand beim E-Auto zum Beispiel? Wer spürt das? Der spürt das Budget und das spüren die, die ein E-Auto kaufen, aber die, die sich dann jetzt ein E-Auto kaufen, das sind dann tatsächlich wahrscheinlich eher gut situierte Menschen. Also das heißt, diese Dinge kommen beim Einzelnen nie so direkt an, außer es werden knallharte Transferleistungen gestrichen.
Aber damit muss man ja jetzt rechnen eigentlich. Also es wird ja mit kleinen Reformen nicht gehen.
Na, warten wir auch.
Sie glauben auch, dass das so auf E-Auto-Ebene bleiben könnte?
Ich habe ehrlich gesagt keine Fantasie, weil gut, ich bin auch kein weder Volkswirt noch Finanzminister und sonst irgendwas, aber schauen wir mal, was passiert. Vielleicht, ich bin ja so ein naiver Optimist, vielleicht geht man wirklich mal her und sagt, liebe Bundesländer, machen wir bitte eine Föderalismusreform. Und wie gesagt, ich bin ja offen für Föderalismus pur. Man kann ja sagen, da habt ihr auch die Aufgaben, da habt ihr Steuerhöhe, da machen wir es halt so. Aber vielleicht kommt sowas.
Aber jetzt kommt ja das Zauberwort Reform sehr häufig vor. Also ist auch in der Politik. Also
negativ alle wollen jetzt mittlerweile.
Aber alle wollen Reformen, große Reformen, nicht kleine Reformen.
Ja, klar.
Aber sind die Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich für Reformen bereit? Weil nehmen Sie einem österreichischen Autofahrer das regionale Kennzeichen weg und das Land brennt. Also und dann soll man irgendwie jetzt Föderalismusreformen besprechen. Also ist eher unrealistisch, oder?
Naja, schauen Sie. Also sind wir für Reformen bereit, die uns allen wehtun? Nein, sind wir natürlich bis zum gewissen Grad nicht, weil wir es einfach nicht wollen und wahrhaben wollen. Auf der anderen Seite wissen wir die Menschen, was es geschlagen hat, weil also wer es jetzt noch nicht verstanden hat, der informiert sich schlicht und ergreifend nicht. Das ist das eine. Aber das andere ist, ich glaube, dass es diese Reformen schon geben kann. Schlag nach jetzt interessanterweise in Niederösterreich. Dort werden jetzt aller Voraussicht nach 3 Spitalstandorte geschlossen, wo jeder Gesundheitsökonom sagt, na endlich beginnen wir damit. Und man wird sehen, wie sich das auswirkt. Also ich bin schon der guten Hoffnung, dass wenn es für die politischen Akteure wirklich ganz, ganz eng wird, wo dann Expertinnen und Experten der Politik vermitteln, wir müssen jetzt was machen, dass es dann einen gemeinsamen Schulterschluss gibt, dass man sagt, machen wir jetzt was. Also die Freiheitlichen tragen das in Niederösterreich mit und was ich gehört habe, auch die Sozialdemokraten. Und insofern, wie gesagt, warten wir es ab.
Weil die Blaupause natürlich ist die Steiermark, was die Spitalsreformen betrifft. Da gab es die andere Situation, dass die FPÖ in der Opposition war und da war einer der Gründe der Wahlniederlage der Regierungsparteien Spitalsperren. Also,
das ist korrekt, aber das hat in den Wahlkampf hineingereicht. Also man hat, glaube ich, viel Zeit vergehen lassen. Jetzt kommt dann immer dazu die kommunikativen Fehler und so weiter und so fort. Aber ich glaube natürlich, dass man dann entschlossen handeln muss. Und dann kann man die Dinge schon durchsetzen. Aber Dankbarkeit ist natürlich keine politische Kategorie. Ich schlag auch nach bei damals wieder Steiermark die Gemeindezusammenlegungen unter Wowes und Schützenhöfer. Aber die zwei haben sich danach ausgemacht, oder besser gesagt davor ausgemacht, wir werden bei der nächsten Wahl wahrscheinlich aufgrund dessen beide verlieren, aber wir machen in jedem Fall wieder eine Koalition und der Erste stellt in jedem Fall den Landeshauptmann. So geht das auch.
Als gelernter Österreicher glaube ich ja nicht, dass die Menschen sagen, juhu, mein regionales Spital sperrt zu. Aber schauen wir mal. Die zweite Auffälligkeit ist für mich die Rolle des Finanzministers. Warum ist in Österreich eigentlich fast traditionell der Finanzminister eine beliebte Persönlichkeit? Das ist dann eigentlich der natürliche Feind des Steuerzahlers.
Ja, wobei das bis Karl-Heinz Grasser so war. Ich glaube, die Finanzminister danach, wen haben wir da gehabt? Wilhelm Molterer, war so, ja, aber wirklich beliebt war tatsächlich Grasser eine Zeit lang.
Aber auch der Schelling hat ja ganz gut, zum Beispiel, wenn ich mich nur erinnere, ganz gute Werte gehabt.
Ja, war ganz sauber, aber wirklich beliebt. Ja. Also wirklich beliebt war Grasser und Rudi Edlinger.
Ja.
Und auch Ferdinand Latzner. Ja. Vielleicht liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Personen in der Bevölkerung ein großes Vertrauen oder einen großen Vertrauensvorschuss hatten. Bei Grasser war es dann mehr Vorschuss als dann gefestigtes Vertrauen. Und es ist ja nicht so, dass Markus Matterbauer jetzt die bahnbrechende Liebe entgegenschwappt. In Positiv-Negativ-Saldo ist er, glaube ich, bei Null. Also wird ordentlich bewertet. Warten wir mal ab, auch da, wie er sich schlagen wird. Aber ich gebe Ihnen recht, im Rückblick betrachtet sind die Finanzminister immer besser ausgestiegen als viele andere Politiker.
Mit bezogen auf den APA-Vertrauensindex, da war der Finanzminister Matterbauer, dem am meisten Vertrauen entgegengebracht wurde als Minister. Ich meine, Beliebtheit und Vertrauen ist jetzt nicht zwingend dasselbe, aber trotzdem ist es für mich erstaunlich.
Ja, geht oft Hand in Hand, muss man sagen. Also wenn jemand beliebt ist, dann vertraut man auch. Ja, und beim APA-Vertrauensindex, glaube ich, aber ist er im marginalen Plusbereich. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass dort im wahnsinnig viel Vertrauen ausgesprochen wird. Wir haben ja auch Zahlen für heute gemacht und da lautet die Frage etwas anders. Wir fragen nicht Vertrauen, sondern wer ist Ihnen in den letzten 14 Tagen positiv oder negativ aufgefallen? Und da war positiv 14 und negativ 14 und der Rest hat gesagt, das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Was mich sehr, sehr erstaunt, weil dass Markus Matterbauer niemandem aufgefallen wäre, das da tut immer schwer.
Wir müssen über Christian Stocker reden.
Gerne.
Der Mann, der eigentlich, von dem niemand gedacht hat, dass er Kanzler wird, inklusive ihm selbst. Und der auch ein ganz anderer Politikertyp ist, als es die Personen davor waren. Ist diese, sagen wir es einmal, vereinfachend, diese Langweiligkeit ein Erfolgsrezept?
Naja, wenn wir uns andere Vertreter dieses Typus ansehen, dann waren die on the long run interessanterweise durchwegs erfolgreich. Also Peter Kaiser, ich sage ja nicht langweilig, ich sage ja
zurückhaltend.
Zurückhaltend, stabile Personen. Anton Mattle in Tirol ist auch so ein Vertreter. Auch Schützenhöfer hat eine gute Figur abgegeben. Also die Volkstribunen überleben ja oft manchmal nicht lange. Und dann, wenn man sich immer wieder bezieht auf den Wallnöfer und wie sie alle gehen, Kreiner, die großen alten Landesfürsten, die Zeiten sind sowieso vorbei. Also mir würde jetzt in Österreich, in den Bundesländern überhaupt niemand einfallen, der so diesen klassischen Volkstribunen entspricht, da am ehesten noch Hans-Peter Tosko zählt. Alle anderen, Michael Ludwig, Stelzer, Haslauer, sind alle eigentlich sehr entspannte Typen, muss man sagen.
Weil ja bald Zeugnistag ist, was bekommt denn die Regierung von Ihnen?
Wieso haben wir Zeugnistag?
Naja, es ist jetzt mehr oder weniger, geht es um die Wurst. Also. In den Schulen.
Also gut, also aktuell würde ich hier einen ein 2-3 geben.
Die FPÖ ist relativ verstummt. Ist das tatsächlich eine Warteposition? Ist das auch so etwas, wo man sagt, die beste Zeit vom Kickl ist vorbei? Oder ist das ein Tiger auf dem Sprung?
Was ist so viele Metaphern? Also ich glaube, es ist eine Warteposition und bei Herbert Kickl würde ich in keinem Fall sagen, seine Zeit ist vorbei, weil ich habe mich schon einmal geschnitten, wie so viele anderen Kollegen und Kolleginnen, wie wir gesagt haben, Kickl hat die Partei gut stabilisiert, aber mit seiner harten Position wird er nicht mehr Menschen als, was weiß ich, plus minus 25 erreichen und wir haben uns getäuscht.
Gut, haben die anderen auch dazu beigetragen, die anderen Parteien, muss man dazu
natürlich
sagen.
Natürlich ist es immer ein Gegeben und Nehmen in dem Fall. Aber trotzdem, wir haben uns da schlicht einfach getäuscht, da würde ich mal abwarten. Aber ja, die Freiheitliche Partei ist in einer Art Warteposition, aber mein Gott, es läuft ihnen ja nichts davon. Ja, sie können mal da sitzen und abwarten. Sie sind in den Bundesländern jetzt eigentlich sehr gut vertreten. Das ist, also wir haben sie in der Koalition in Vorarlberg, in Salzburg, in Oberösterreich schon länger, in der zweiten Legislaturperiode. Wir haben einen blauen Landeshauptmann mit Kunasek in der Steiermark. Wir haben sie in der Koalition in Niederösterreich. Also man kann schlechter aufgestellt sein und dementsprechend glaube ich schlicht und ergreifend, dass die Partei sagt, so jetzt warten wir mal und schauen uns das an. Und was Herbert Kickl sonst so macht, weiß ich nicht, weil das verfolge ich nicht.
Dann schauen wir mal nach Wien, die letzten großen Wahlen für längere Zeit. Ist das tatsächlich für die SPÖ, für Michael Ludwig eine gmade Wiesn?
Naja, es ist eine gmade Wiesn, wenn man sagt, die SPÖ bleibt erster und wird den Bürgermeister stellen.
Dann. Sie sprechen das gmade Wiesn besser aus als ich. Das merkt man, dass das vom Zungenschlag anders ist.
Aber die Frage ist, also es gibt zwei Fragen für die SPÖ. Die eine ist eher eine symbolische, hat man den Vierer vorne stehen oder nicht?
Hat man?
Es ist möglich. Naja, was soll ich sonst sagen? und der Vierer ist natürlich Kack-Madewies. Mhm. Die zweite Frage ist, geht sich eine Koalition in einer Zweierform aus? Also das heißt, kann sich Michael Ludwig wie bei der letzten Wahl schon aussuchen? Die Freiheitlichen hat man dezidiert ausgeschlossen als Koalitionspartner, also bleiben Grün, ÖVP und Neos. Und da ist es wichtig, und die Milchmännchenrechnung, um das korrekt zu gendern, lautet, die Sozialdemokraten dürfen nicht unter 38% fallen, dann sollte sich mandatsmäßig eine Zweierkoalition mit einem dieser drei Partner ausgehen. Wenn man drunter fällt, dann wird's kritisch. Dann bräuchte man wahrscheinlich eine Dreierkoalition. Aber das werden wir auch erst am Wahlamt wissen.
Wir sagen immer im Beipackzettel dazu, es ist nicht das Wahlergebnis, aber die Prognose auf das Wahlergebnis. Nun nennen Sie sich ja selbst Orakel. Dann orakeln Sie einmal, wie das Wahlergebnis am Sonntag sein wird.
Naja, ich werde jetzt natürlich keine klassischen Prozentzahlen sagen. Also wir erwarten die SPÖ in den hohen 30ern. Vielleicht steht der Vierer davor. Die Freiheitliche Partei wird den gesicherten zweiten Platz haben. Gut, das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer vorherzusagen. Wahrscheinlich in den unteren 20ern, dass sie unter die 20%-Mark rutscht, das glauben wir eher nicht. Was auch relativ gesichert ist, weil man möchte da ja nicht so sehr beeinflussend wirken, aber für Heinz-Christian Strache wird es sehr schwer, in den Wiener Gemeinderat mit 5% einzuziehen. Aktuell weisen die Umfragen bei plus minus 2 aus. Er hat beim letzten Mal etwas über 3% gehabt und da stand er 2020 dann nicht besser da, weil es war Ibiza gerade passiert, aber er hatte trotzdem einen anderen Drive, wenn man so will. So, bleiben wir weiterhin unten. Kommunistische Partei wird in den meisten Umfragen bei 4 ausgewiesen. Das heißt, statistisch gesehen gibt es die Möglichkeit, in den Wiener Gemeinderat einzuziehen. Da wird viel davon abhängen, ob der Wahlkampfslogan, nämlich der KPÖ, Ludwig Wind eh, gibt also uns die Stimme, ein echter Call to Action, ob der wirkt. Was wir nur in den letzten Wahlen, egal ob Bund oder Land, erlebt haben, ist, dass die Kommunistische Partei immer sehr gut in den Umfragen eigentlich dargestanden ist, immer mit der Chance auf Einzug in das jeweilige Parlament, aber dann am Ende doch etwas nachgegeben hat. Also zum Beispiel bei der Nationalratswahl hatten wir die KPÖ bei 3% und haben gesagt, vielleicht wird das was. Am Ende des Tages hatten sie trotzdem nur 2, irgendwas. So, und dann sind wir bei den drei anderen Parteien, Grün, ÖVP und NEOS. Da können wir schlicht und ergreifend aufgrund dessen, wie eng das beieinander ist und den Schwankungsbreiten nicht sagen, wer quasi welche Position beziehen wird. Vom Gefühl her würde ich sagen, Grün vor ÖVP vor NEOS. Aber wissen damals nicht.
Aber nun hat ja Wien doch ein paar Probleme am Hals. Den vielen Milliarden Schulden, Budgetdefizit, den langen Wartezeiten im Spital bis zum Lobautunnel. Wieso gelingt es Michael Ludwig trotzdem, eine relativ große Menschenschar hinter sich zu vereinigen und eine positive Stimmung für sich zu erzeugen? Also ein vorrangiges Wahlmotiv zu sein.
Das Lustige ist, diese Probleme, die Sie aufgezählt haben, hat es 2020 auch schon gegeben. War auch der Lobautunnel. Wir wussten aus x Umfragen, ich mache ja Umfragen für die Wiener Ärztekammer, haben wir schon Ende der 10er Jahre gewusst, dass das Gesundheitssystem für viele Menschen ein Problem darstellt, wegen Wartezeiten und so weiter und so fort. Also diese Themen, die Sie jetzt aufgezählt haben, vielleicht hat sich im Bildungssektor nochmal ein bisschen verschärft durch den Familiennachzug, aber hat es eben 2020 auch gegeben. Naja, ich würde das einfach schon auch mit Tradition und Mentalität politischer Art beurteilen, so wie viele, viele Bundesländer nach wie vor schwarze Bundesländer sind, wenn man so will. Es gab dann immer so Zwischenphasen wie mit Franz Wowes in der Steiermark oder Gabi Burgstall in Salzburg, aber eigentlich waren sie immer schwarze Bundesländer. So ist das halt in Wien, dass die Sozialdemokratie, auch wenn es viele Probleme und Herausforderungen gibt, trotzdem eine gute Nachricht hat. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es erstens eine durchwegs glorreiche Vergangenheit gibt und zweitens trotzdem Wien als Stadt selbst trotzdem sehr, sehr lebenswert ist. Ja, wir haben auch am Wohnungsmarkt natürlich Herausforderungen, aber mit dem großen Gemeindebauanteil, mit dem Genossenschaftsanteil, mit einem regulierten Mietmarkt, was den Altbaubestand betrifft, kann man in Wien schon auch ganz ordentlich wohnen. Also wir jammern halt meistens auf sehr hohem Niveau und dementsprechend glaube ich, dass die SPÖ hier diesen Traditionsvorteil hat, man will. Und das Zweite ist, mein Gott, wer ist die Alternative? Es gibt eine Partei, die sich als ganz klarer Gegenpol darstellt, das ist die Freiheitliche Partei. Aber wir wissen auch, dass die Freiheitliche Partei im ländlichen Raum deutlich stärker punktet als im urbanstädtischen Bereich. Und beim urbanstädtischen Bereich heißt dann zum Beispiel auch, was weiß ich, Steyr. Gibt dann natürlich Ausnahmen, siehe Wels zum Beispiel mit Bürgermeister Rabel von den Freiheitlichen, der dort in einer zweiten Wahl wieder fulminant bestätigt wurde. Aber da hat man ein Thema. Die Grünen, ich weiß auch nicht warum, aber die Grünen haben aktuell, ist die Stimmung für die Grünen nicht vom Vorteil. Es verbessert sich zwar jetzt partiell, aber eigentlich müsste in einer Großstadt wie Wien die Grünen deutlich besser darstellen. Ne? NEOS, klassisch liberale Partei, beginnen ihr Niveau langsam auszuschöpfen. Aber wie ich immer sage, es gibt für liberale Parteien oft eine gläserne Decke. So, und die ÖVP hat sowieso in Wien schon immer Probleme gehabt. Also das heißt, das Gegenangebot ist nicht offensichtlich, nicht zu überzeugen, dass die Menschen sagen, na, dann wählen wir halt den Ludwig und die Roten. Wobei man noch eins dazu sagen muss, Michael Ludwig ist ein echtes Asset für die Partei. Sie wissen, wir stellen auch immer die fiktive Bürgermeisterfrage und stellen dann die hochgeschätzten Werte der Sonntagsfrage gegenüber die hochgeschätzten Werte der Bürgermeisterkandidaten. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, die SPÖ bei 39 bis 40 ausweisen, dann kommt Michael Ludwig auf 55%. Er ist der einzige Kandidat, der seine Partei echt nach oben zieht. Und das ist deshalb auch sehr spannend, weil wir eigentlich durch seinen Vorgänger Michael Häupl irgendwie so ein anderes Bürgermeisterbild haben und er dem eigentlich gar nicht entspricht. Aber er hat eine ruhige, stringente Art und Weise, wo die Menschen sagen, mein Gott, was wir haben, das haben wir. Sie wissen Ludwig einfach zu schätzen, weil er ein stabiler Anker ist, den man einschätzen kann und das ist auch ein Wert.
Ich sage nur der guten Ordnung halber dazu, ich habe ja große Hochachtung vor den Zahlen, aber ich bin ja ein bisschen skeptischer, was das betrifft. Ich glaube, dass die SPÖ sich ein bisschen weiter von 40 nach unten entfernt und die FPÖ sich ein bisschen weiter von 20 nach oben. Wir werden es relativ bald wissen. Aber weil Sie die Mittelparteien, die ein bisschen im Limbo sind, angesprochen haben, war es bei den Grünen nicht auch ein Fehler, dass man eine vollkommen unbekannte Kandidatin genommen hat und nicht Alma Sadic zum Beispiel? Also allein dadurch schon einmal Bekanntheit erzeugt, dass man die Person kennt?
Nein, der Fehler ist Jahre davor passiert. Man hätte gleich Judith Püringer und nicht diese Doppelspitze machen sollen. Sogar wir als Umfrager haben immer das Problem gehabt, bei der Sonntagsfrage fragen wir die Partei mit dem oder der Kandidatin ab. Und dann haben wir gesagt, wer schreiben wir bei den Grünen? Schreiben wir Peter Kraus, damals noch zweite Spitze, oder schreiben wir Judith Püringer? Und man hat einfach verpasst, Püringer schon sehr viel früh auf den Schild zu heben und dann zu sagen, so bitte, das ist unsere Kandidatin und jetzt baut man einfach Bekanntheit auf. Um das auch ein bisschen in eine Größenordnung zu bringen, also Michael Ludwig hat natürlich eine gestützte Bekanntheit wohlgemerkt von an die 100% gehend. Die anderen Kandidaten wie Christoph Wiederkehr, Dominik Knepp, auch Mara liegen bei plus minus 70 und Püringer liegt bei plus minus 50. Es ist jetzt also nicht so, dass da Meilen dazwischen liegen und das ist die Gesamtbekanntheit in der Stadt, in ihren Zielgruppen ist sie natürlich bekannt. Also ich weiß nicht, ob das Problem ist. Und Sie wissen eh, sie auch was mit Birgit Hebein, wie man sie abgeschossen hat. Vielleicht war das Becken doch zu haifischartig versetzt für Alma Sadic.
Okay. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, die Wien-Wahlen sind die letzte große Wahl für längere Zeit.
Gott sei Dank.
Ja, die Frage ist, bevor Sie jubeln, wobei das für Meinungsforscher ja eigentlich das Gegenteil der Fall sein müsste, er müsste ja über Wahlen freuen.
Nein.
Aber bleibt es dabei? Also rechnen Sie damit, dass die Regierung 3, 4, 5 Jahre hält? Bundesregierung jetzt, nicht die Stadtregierung?
Ja, warum eigentlich nicht? Und zwar, da greife ich auch wieder auf die Vergangenheit zurück. 2017 haben wir alle gesagt, naja, Kurt Strache, Minimum 2 Legislaturperioden, Minimum. Das war dann nach 2 Jahren vorbei und bei Kurz und Kogler haben wir gesagt, ob das gut geht. Und es ging für Sebastian Kurz eh nicht gut. Aber die Koalition hat trotzdem 5 Jahre gehalten. Also, und was ist die Alternative? Ja? Und es wird viel davon abhängen, wie die Umfragen laufen.
Insofern schließe ich der Kreis. Dann darf ich mich beim Orakel ganz herzlich bedanken. Peter Haig, ganz herzlich für die Teilnahme. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Unser Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Würde ich mich auch freuen, wenn Sie uns abonnieren, weiterempfehlen, vielleicht sogar in der App mit 5 Sternen bewerten. Gerne Feedback an c.news@newsflix.at und schauen Sie doch auf unserer Webseite vorbei unter newsflix.at.
Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.